So, jetzt habe ich ja schon was gelernt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in der Bibel lest, da steht ja immer der Mensch und so. Und jetzt weiß ich, wer das ist, seit der Präsentation. Also, vielen Dank. Genau. Also, ihr habt alle gelacht, ihr kanntet den auch, aber ich wusste es bisher nicht. Gut, kleiner Einstieg. So, wir haben ja das Thema Bekehrung, wir haben es schon gehört, das ist ja so ein frommes Spezialwort, nicht? Wir Christen nennen da diesen Moment, wo ein Mensch anfängt, mit Gott zu leben, wo er sein Leben in die Hand Gottes legt und das dann ab da praktiziert, genau. Und das nennen wir Bekehrung und genau, wir sind also noch immer in dieser Reihe vom Evangelium und da gehört Bekehrung ja irgendwie rein, weil das ist ja die gute Nachricht über die Bekehrung, über das, was Gott uns Menschen geschenkt hat und was wir annehmen können. Und da schauen wir heute nochmal richtig genau rein und zwar, theoretisch, kann ich jetzt weiterschalten, genau, irgendwie dieses Ding mit der Bekehrung gucken wir uns genauer an und fragen uns, kann denn da auch etwas schief gehen? Gibt es sowas? Oder was gehört eigentlich zu einer echten Bekehrung? Das ist ja auch die Frage, kann da was schief gehen? Und wenn man das vermeidet, wird es dann gut? Und wie kann man jemand bei diesem wichtigen Schritt begleiten? Finde ich auch eine ganz wichtige Frage, weil ich wünsche es so vielen Menschen und ich habe gemerkt, bei mir ist da ganz lange auch Unsicherheit gewesen und ich habe sogar gemerkt, es hat was mit Übung zu tun. Also wenn ich mich immer nur für Fußball interessiere, ja, das gibt ja im Moment Anlässe dafür und dann kommt mit einmal ein ganz anderes Thema, bin ich völlig raus. Und so ist es irgendwie auch, wenn ich jemand kurz und natürlich sagen soll, worauf es da ankommt, also das Evangelium erklären, ne? Dann merke ich, dass es gut ist, wenn ich das präsent habe. Genau, und dann gibt es ja auch noch die Frage, was folgt denn nach der Bekehrung? Nimmt man da irgendwas mit? Gehört danach auch noch was dazu? Wir reden da heute drüber. Und ja, ich lese regelmäßig diese Hefte von Open Doors. Das ist ja eine Gesellschaft, eine Organisation, die hilft Christen, die in irgendeinem anderen Land oder wo auch immer verfolgt werden. Und die sagen, wir unterstützen euch, wir zeigen euch, dass ihr nicht alleine seid. Und das berührt sehr oft mein Herz. Und ich habe jetzt im Heft vom Juni habe ich gelesen, wie ein Christ in Bangladesch, also einer, der frisch zum Christentum bekehrt hat, sich, also diesen Moment der Bekehrung hat er erlebt. Und dann waren andere total sauer, weil sie sagen, das darfst du nicht. Du darfst nicht die Religion wechseln. Und sie haben ihn geschlagen, ihn angegriffen. Und dann wollten sie von ihm wissen, wie viel Geld hast du für deine Bekehrung bekommen? Also man kann doch nicht so blöd sein, ohne einen Vorteil davon zu haben. Da muss doch was dahinter sein. Das war ihre Frage. Und ich denke, das gibt es bei uns vielleicht auch. Also ich weiß von Fällen im Jugendkreis, in die ein junger Mann nur wegen der hübschen Mädels gekommen ist. Und dann hat er sich bekehrt, hat sich verliebt, aber dann nach der Hochzeit ist sein Glaube irgendwie wieder verschwunden. Das soll es geben. Und dann ist einfach die Frage, gibt es denn sowas, eine Bekehrung, die nicht hält? Kann das sein? Also zum einen, dass sie nicht ernst gemeint ist, sondern aus irgendeinem Grund aus Berechnung geschieht, was die Leute da in Bangladesch unterstellt haben. Oder auch wenn die Person es in dem Moment ganz ernst meint, kann das Christsein danach trotzdem noch scheitern? Tja, was meint er denn? Tief durchatmen, hoffen, dass er weiterredet. Also, da gibt es einen ganz zentralen Text drüber, das ist das vierfache Ackerfeld und darüber hat der Martin, glaube ich, genau vor 2 Monaten hier gepredigt. Anfang Mai, meine ich. Es sei denn, ihr habt euch nicht an euren Plan gehalten, aber so steht's. Genau, vierfaches Ackerfeld. Da gibt es ja so ein paar Stellen, also das ist in der Bibel zu finden unter Matthäus 13 und da redet Jesus, um uns zu erklären, was da so passiert im Menschen. Und er vergleicht den Menschen mit dem Ackerboden. Und er sagt, ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Und das steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freude annehmen. Bekehrung, volle Kanne. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort wieder davon abbringen. Und dann sieht er noch eine andere Gruppe, er sagt, noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln, es steht für Menschen, die das Wort zunächst hören, aber dann kommen die Alltagssorgen und der Reiz des Geldes. Und diese Dinge ersticken das Wort und es bringt keinen Ertrag. Ich denke, der Martin vermutlich mal hat euch dazu was erklärt. Wir nehmen das hier einfach nur noch mal als Brücke und als Erinnerung. Das ist also, Jesus selber sagt, es gibt Situationen, wo die Bekehrung da ist, wo das Korn, das Wort Gottes ins Herz fällt, in den Menschen. Und am Anfang sieht man was, aber es kommt nicht zum Ergebnis, es bleibt nicht. Also es gibt eine Bekehrung, die nicht hält. Und dann fragen wir einfach mal, weil uns das jetzt wichtig ist, weil das wünschen wir ja niemandem und auch uns selbst nicht, würde ich mal vermuten. Jeder, der davon überzeugt ist, sagt, also das soll bei mir nicht passieren. Ich habe immer überlegt, was mache ich, dass ich guter Boden bin in diesem Gleichnis. Was kann ich da machen? Und die Frage ist einfach, was ist ausschlaggebend für eine echte, dauerhafte Bekehrung? Oder anders gefragt, wie sieht eine echte Bekehrung aus? Und ja, da können wir eigentlich wieder in dieses Gleichnis gucken, weil Jesus beschreibt ja auch den guten Boden. Und das ist ja sein Bild für diesen guten Start. Und da sagt er, aber ein Teil wird auch auf guten Boden gesät. Also es gibt auch Menschen, wo das Wort Gottes auf guten Boden fällt. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und verstehen. Bei ihnen bringt es viel Ertrag. Manche Pflanzen bringen 100, andere 60, andere 30 Körner. Und wenn wir jetzt sehen, was wir jetzt hier so bisher an Stellen hatten, dann merken wir schon mal, es kommt nicht auf die genaue Formulierung eines Umkehrgebetes an. Irgendwie so, du musst diese Worte sprechen und dann hast du den richtigen Glauben. Weil wenn das so wäre, dann würden wir diesen Text ja in der Bibel irgendwo finden. Dann hätte Gott darauf geachtet, dass wir den zugänglich haben und gesagt, passt auf, sprecht diese Worte und alles ist gut. Also darauf scheint es nicht anzukommen. Aber dennoch redet ja Jesus drüber, gibt uns Gott Hinweise. Und hier drin sind es so ein paar Worte. Und zwar geht es um Hören, um Verstehen und um Ertrag. Und darin muss ja offensichtlich etwas stecken, was diesen Fehlstart verhindert, oder? Also er beschreibt die verschiedenen Äcker und das, was wir hier sehen, als er das Gute beschreibt, sind diese drei Worte, die habe ich jedenfalls da drin gefunden. Und jetzt gucken wir mal rein. Ich habe uns so vier Punkte mitgebracht, wie denn diese echte Bekehrung sich zusammensetzt. Und hören und verstehen, das ist ja so eine Sache, die erstmal im Kopf landet, bevor es dann ins Herz geht, nicht? Also hören, das setzt ja eine Bereitschaft voraus, ich setze mich damit auseinander, ich höre denen zu, die mehr wissen, ich lasse mich drauf ein und verstehen heißt dann, ja, ich kann was mit anfangen, nicht? Die Wirkung beginnt eigentlich und Gott möchte, dass du weißt, was du tust, wenn du zu ihm kommst. Also das ist ihm total wichtig. Jesus hat das auch mal wieder mit einem Vergleich erklärt und hat gesagt, wer ein Haus baut, soll vorher die Kosten überschlagen. Das ist in Lukas 14 nachlesen. Theoretisch sehen wir hier auch was genau. Wenn jemand zu mir kommen will, sagt Jesus, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Hartes Wort. Ich glaube, hier geht es ganz stark um Prioritäten. Und an den Punkt kommen wir gleich auch noch, wo diese Prioritäten sich einfach ändern sollen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen. Und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Das ist der, sagen sie, der groß bauen wollte und es nicht fertiggebracht hat, es nicht weitergebracht hat. Also, wir schließen daraus, wenn du jemanden liebst und ihn deshalb zu Jesus leiten möchtest, sage ihm, worauf er sich einlässt. Das will auch Gott selber. Also, so irgendwie überreden oder nur die guten Sachen verraten und dann so hinschieben, ja? Oder gar Zwangsbekehrung, die gab es ja früher auch mal in der Christenheit. Sowas gefällt Gott nicht. Gott sagt, wer ein Haus baut und sein Lebenshaus auf den festen Grund des Glaubens stellt, der soll wissen, worum es geht. Der soll die Kosten kennen, natürlich auch die Vorteile, den Ertrag, beides. Gott möchte, dass du weißt, was du tust, wenn du zu ihm kommst. Hören und verstehen. Und wenn Hören und Verstehen eintritt, wie geht es dann weiter mit der Umkehr? Mit der Umkehr geht es weiter. Und das erklärt Petrus der Menge an Pfingsten. Das ist ja so der erste Moment, wo ganz viel Umkehr passiert. Da ist eine große Menge, die staunen, weil an Pfingsten war einfach Krach in der Gemeinde, ein Rauschen, der Heilige Geist war irgendwie sichtbar, eine ganz tolle Sache. Und die Leute, die hören das Geräusch, die kommen und die sehen auch was und die sind völlig von den Socken. Und dann sagen sie, was ist denn hier los? Seid ihr betrunken oder wo habt ihr denn dieses Rauschen her? Also welche Special Effects habt ihr denn da gezündet? Und dann erklärt ihn Petrus das und er hat den Heiligen Geist Gottes und er erklärt ihn alles. Und was ist dann? Da schauen wir jetzt mal den Text. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Und Petrus antwortete ihnen, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Kehrt um. Umkehr. Griechisch steht da das Wort Metanoia, das heißt Umkehr. Manche kennen dieses Wort, aber es geht um das Umkehren. Manche übersetzen das mit Buße tun. Und das bedeutet, Umkehren bedeutet, ich bin am Laufen, ich stoppe in meinem Leben, ich sage, so gehe ich nicht weiter und dann kehre ich um in eine neue Richtung. Und diesen Richtungswechsel, diese Umkehr, die brauchst du immer, sonst bist du nicht im neuen Leben bei Jesus angekommen. Also ein Teil davon ist Umkehr, Richtungswechsel. Aber wohin? Wohin soll man sich drehen? Was ist da die neue Richtung? Und das Neue ist, glaube ich, ein Herrschaftswechsel, eine Lebensübergabe. Das heißt, wir wechseln die Mannschaft. Zu wem gehöre ich? Was ist jetzt mein Team? Das wäre so, dann die mit mir unterwegs sind, die anderen Christen. Die Bibel sagt, das ist eine geistliche Familie und du wirst dann Teil dieser Familie. Aber vor allen Dingen wechseln wir die Richtung in dem vollen Wissen, was wir tun. Richtungswechsel, sage ich jetzt mal, in eine andere Mannschaft, aber Herrschaftswechsel, das trifft es noch genauer. Das heißt, du hörst an dem Moment, wo du das vollziehst, hörst du auf, in deinem Leben dein eigener Chef zu sein und du lässt dich regieren von Gott. Regieren. Leiten ist mir an der Stelle zu schwach, weil Gott will nicht dein Ratgeber sein. Und dann sagst du, okay, ja, nein, hast du nicht noch was anderes? Das mache ich jetzt nicht. Sondern regieren. Gott ist dein Chef. Die Bibel nennt das dein Herr. Und wenn wir das sehen, dass es da auf Hören, Verstehen und dann diesen Herrschaftswechsel ankommt, dann merken wir, bei der Bekehrung geht es nicht darum, dass wir fertig oder heilig sind. Dass wir Gott irgendwas an guten Eigenschaften, guck mal, ich bin so, ich passe jetzt zu dir, oder guten Taten, guck mal, was ich alles gemacht habe, dass wir ihm sowas bringen. Darum geht es bei der Bekehrung überhaupt nicht, sondern diesen Herrschaftswechsel, dieses nicht mehr so, sondern so. Und das hat natürlich auch was mit den Prioritäten zu tun. Und ich glaube, das meint Jesus mit diesem komischen Wort, dass man, da zählt er ja die ganze Familie auf in allen Konstellationen und dann sagt er irgendwie, das alles nicht mehr. Und er meint damit, das soll nicht mehr an erster Stelle stehen, sondern an erster Stelle ist jetzt dein neuer Chef. Und der hat das Recht, alles andere unterzuordnen. Darüber hinaus weiß ich und freue mich dran, dass Gott total für Familie ist, vielleicht mehr als wir in unserer Gesellschaft. Also er wird nie wollen, dass die Familien zerschlagen werden und auseinanderlaufen. Ich glaube, das ist eher eine Kraft, die überhaupt nicht von Gott kommt. Aber Gott sagt, selbst in der Familie, die mir Gott so wichtig ist, möchte ich, dass du mich an die erste Stelle setzt und nicht mehr alles für meine Kinder, sondern alles für meinen Herrn. Und da bete ich, dass er sich um meine Kinder kümmert. Versteht ihr den Unterschied? Herrschaftswechsel, Perspektivwechsel, Richtungswechsel, Umkehr. Gibt es auch, dass man das nur so halb macht? Also im Bild gesprochen, ja? Ich laufe nach da. Ich sollte aber nach da laufen. Wenn ich nur halb umkehre, ja, also ja, es ist nicht mehr die alte Richtung, aber was hilft mir das, wenn ich doch dahin muss? Nicht? Also nicht die ganze Umkehr im Alten Testament. Das liest man manchmal und man merkt richtig, wie Gott mitleidet. Da gibt es das Volk, die machen irgendwas, die tanzen da auf den Berggipfeln und opfern irgendwelchen Geistern, was sie sich da vorstellen oder was ihnen auch der Teufel einredet. Und dann passiert etwas, sie erleben Gott und dann heißt es, sie wenden sich wieder zu Gott, aber sie ließen nicht ab von den Opfern auf den Bergen. Mist nochmal, Umkehr, so halb, oder? So, ja, aber nein. Ne? Oder Salomo, volle Hinwendung zu Gott, aber seine ungläubigen Frauen wurden seinem Glauben zu Verhängnis. In der Sache, da bin ich einfach König und nehme mir, was ich will. Und meine Kriterien halte ich da mal raus, Gott. Oder? Salomo, das ist doch traurig. So ein toller König, hast du es mal gelesen? Lies nach, findest du. Da steht eine Menge drüber. Ja, und das gibt es auch heute noch. Glaube ja, aber ich kenne eine Person, die sagt, aber das Horoskop glaube ich weiter. Also das ist ja was, also das macht die Welt so einfach, 12 Schubladen, nicht? Du bist auch Waage und ach, du bist ein Skorpion. Ja, ich wusste gar nicht, dass die Wagen laufen können. Steht eine vor euch, eine Waage. Genau, also in meiner Familie jemand, der das so macht, ja? Gott erlebt, sagt, oh, an Gott glaube ich, aber das lasse ich nicht. Oder folgen Gott ja, aber im Beruf, also das ist doch irgendwie was anderes. Da muss ich einfach weiterentscheiden. Es gibt ja Leute, die sagen, da passt das mit Gott nicht rein. Die Welt ist anders. Oder Partnerschaft. Ich hatte auch Zeiten, wo ich Angst hatte, dass Gott mir keinen Partner gibt. Ja? Und das fühlt sich richtig doof an. Und dann immer, soll ich wirklich weiter warten oder soll ich die Kriterien ändern? Versteht ihr, was ich meine? Wenn es einem so richtig wichtig ist und dann wirklich daran bleiben oder zu sagen, also jetzt muss ich mal reingrätschen. Herrschaftswechsel. Herrschaftswechsel, das ist total wichtig und zwar der komplette. Zu sagen, und jetzt leitet mich Jesus. Und wir haben gesagt, das dritte Wort war hören, verstehen und Ertrag. Und das ist schon ein Ertrag. Wenn ich bereit bin, meine Richtung aufzugeben und zu sagen, und jetzt habe ich einen völlig neuen Fokus, das ist ein Ertrag, das ist ein Ergebnis, das ist schon etwas Gutes, was da rauskommt. Und es geht um noch einen Ertrag bei der Bekehrung. Mein letzter Punkt, der vierte, Früchte bringen. Und Früchte bringen, Jesus erklärt das in Johannes 14, in dieser langen Abschiedsrede an die Jünger, sagt er, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Da ist die Verbindung da. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Das habt ihr hier auch stehen. Glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Glücklich zu preisen. Wow, du hast es erfasst, das ist der richtige Weg. Genau das. Das kann man im Sommer machen und auch im Winter. Das ist ein guter Vers. Also, ja, wer meine Gebote kennt, sagt Jesus, und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Der große, allmächtige Gott, der sieht dich und der liebt dich. Wow, Segen, das ist ja so eine formelhafte Sache, die wir uns wünschen. Das steckt da drin. Der große Gott, der liebt uns kleine Krümel. Und auch ich, sagt Jesus, werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Also ich habe jetzt 1000 Unterbrechungen gemacht, das war nur ein Vers. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Merkst du? Ob deine Bekehrung echt ist, das zeigt sich in deinem ganzen Leben. Gott vergleicht das mit einem Obstbaum. Da steht einer. Ich wundert nur, warum der zwei Farben Früchte hat. Aber okay, es ist so, wie du an den Früchten den Baum erkennst, so erkennst du an den Früchten, die einer erbringt, ob sein Herrschaftswechsel echt ist oder nicht. Früchte bringen, das ist das vierte. Wir haben gefragt, wie sieht eine echte Bekehrung aus? Wir haben gesagt, hören und verstehen, am Anfang steht, dass die Sache klar ist. Dann Umkehr, Buße tun, dieser totale Wechsel und das ist viel mehr als jetzt gehe ich auch in eine Gemeinde. Das heißt, ich bin nicht mehr mein eigener Chef, sondern meine höchste Autorität, der mir sagt, wo es lang geht, ist jetzt Gott. Herrschaftswechsel ist praktisch die Richtung dieser Umkehr und Früchte bringen. Tun, was Gott sagt, das ist vielleicht konkreter, wenn man weiß, damit man weiß, was gemeint ist. Okay, jetzt haben wir die Bekehrung angeguckt, haben gesehen, das kann auch wirklich schief gehen. Und wir haben gesucht und gefragt, was ist denn wichtig dabei, dass es gut wird? Und jetzt ist die Frage, wenn ich jemanden begleiten möchte, also ich stehe auf dem richtigen Fundament, der richtigen Richtung, und jetzt merke ich, ja, mein Nachbar, der ist ja total offen. Und was kann ich ihm geben, dass er auch dahin kommt? Kann ich das unterstützen? Wie kann ich helfen? Und da gehört ganz viel dazu, weil du bist ja sein Botschafter. Er guckt an dir ab, was es bedeutet. Ja? Und ich sag mal, eine Falle, du rennst volle Kanne für Jesus, du setzt dich voll ein, du sagst nie nein, ja? Und der Nachbar sieht, boah, das macht er und das macht er und das macht er auch und der ist immer völlig fertig. Also ganz ehrlich, das ist nichts für mich. Du bist ja der Botschafter Jesus. Zeigst du den Frieden Gottes in deinem Leben? Dass du gesegnet bist? Oder zeigst du, dass du... Also als ich ein Kind war, wusste ich nicht viel über Schwaben, aber es hieß, sie sind fleißig. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Zeigst du ihm das? Ist ja auch was Gutes, wenn man es nicht ins Extrem führt, oder? Ja, also so... Du bist der Botschafter, was sieht der Nachbar? Oder er sieht nichts. Er sagt, okay, der sagt, ich brauche das ungefähr, unbedingt, aber der ist ja genauso wie ich. Was ändert sich denn da? So dazwischen, glaube ich, liegt dann auch das Gute. Ne? Und da brauchen wir einfach Gott, der uns den richtigen Weg zeigt. Also das ist total wichtig. Aber jetzt nehmen wir mal an, das hat alles funktioniert. Er sagt, wie heißt du? Die Julia. Oder wie auch immer, der Carsten. Der hat was, was ich nicht habe und das will ich auch. Diesen Moment gibt es und dann kommt er und sagt, hey, wie ist denn das mit dem Glauben? Und dann gibt es so kleine Heftchen, zum Beispiel das hier von Jugend für Christus, deine wichtigste Beziehung, dann kannst du am Anfang blättern, gibt es diese tolle Zeichnung, Mensch und Gott ist getrennt, ist jetzt zu klein und dann hängt da so ein Kreuz zwischen, übers Kreuz kommt man rüber auf die andere Seite so und dann steht da ein Übergabegebet drin. Die sind praktisch, habe ich schon verwendet. Hab ein paar übrig, wenn du eins willst, aber ich gebe euch gleich noch eine Alternative. Genau, da drin kannst du dann finden ein Übergabegebet und das könntest du dann mit der Person lesen. Wenn du nicht weißt und er nicht weiß, was soll man denn nun sagen, dann guckt er gemeinsam in das Heft und dann sagst du, komm, das beten wir jetzt. Und dann darf die Person beten, lieber Gott, ich weiß, dass mich meine Sünde von dir trennt. Danke, dass Jesus Christus an meiner Stelle gestorben ist, diese Brücke macht. Ich bitte Jesus, meine Sünde zu vergeben und in mein Leben zu kommen. Bitte leite ab jetzt mein Leben. Danke, dass du mir das ewige Leben gibst im Namen Jesu. Amen. Und sowas ist eine echte Hilfe. Und irgendwie steckt da drin die Punkte 1 bis 4, die wir gerade hatten. Nicht? Hören und verstehen. Die Umkehr zum Herrschaftswechsel und danach das Leben, die Frucht bringen, das Dranbleiben. Okay, ich glaube aber, es gibt was Besseres als das. Ich glaube, besser ist, du hast irgendwie im Kopf und du, es kommt aus deinem Herzen, das merkt nämlich der andere. Wenn der andere dir die Frage stellt, wie ist denn das mit dem Glauben, dann gehst du schnell zum Regal und sagst, Moment, kommt nicht so authentisch. Ich habe mal einen erlebt, der hat gesagt, leg das weg, ich will es von dir hören. Stell dir mal das vor. Jetzt nimmst du dir von mir das Heft und dann will er das nicht. Ja, was sagst du denn dann? Deswegen sage ich, ich glaube, da muss man sich drauf einstellen, das muss man trainieren. Und ich muss es auch. Wir hatten einen super Kurs mit Uli und Esti Probst. Wer schon lange im Bezirk ist, der weiß, der Uli Probst war von 2000 bis 2003 Pastor in Dagersheim, also mein Vorgänger, irgendwie sowas, keine Ahnung. War ja nicht dabei, kann ich mitzählen. Genau, Und der hat uns wieder besucht, letztes Jahr im November, und er hat so einen Kurs gemacht darüber, wie man die Brücke zu den Menschen baut. Er sagte, bete für sie, öffne ihnen dein Herz und dann öffne ihnen dein Haus und dann hab Gemeinschaft, erzähl was von der Bibel. Und dann kam er auch an diesen Punkt. Und dann hat er gesagt, also es ist so, wenn das Gespräch darauf kommt und der andere offen ist, dann sagt er, die gute Nachricht lässt sich in 4 kurzen Sätzen skizzieren. Der erste ist, Jesus hat Gott gesandt, um seine Liebe zu zeigen. Der zweite ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Der dritte ist, Jesus ist auferstanden und Jesus ist Herr über alles. Und in dem Kurs im November hat der Uli gewollt, dass wir das auswendig lernen. So mit im Chor sprechen und dann Folie weg und dann nochmal erzählen. So wirklich lernen. Und ich war froh darüber. Und ich merke jetzt, von November bis Juli, mein Gedächtnis, fragt lieber nicht. Also ich muss es wieder lesen. Ja, und das ist gut für mich, weil ich möchte, ich habe einen super Kontakt zu meinem Nachbarn, wir haben jetzt schon 2-mal zusammen Fußball geguckt und er ist mitgekommen in unseren Männerabend. Und ich merke da eine Offenheit und dann will ich soweit sein in dem Moment. Ja, ich bin froh, dass ich heute die Predigt halte. Das ist eine super Wiederholung. Also diese 4 Punkte, die sollten wir wissen. Ja, und wenn du ein Gespräch merkst, dass dein Gegenüber sich geöffnet hat, dann kannst du sagen, ich möchte ja von Jesus erzählen. Oder er fragt, dann sagst du, okay, das mache ich gerne. Jesus hat mein Leben verändert. Und ich glaube, dass er das auch bei dir tun kann. Gott hat Jesus gesandt, das ist unser Punkt 1, um uns seine Liebe zu zeigen. Jesus hat viele Wunder getan und Kranke geheilt. Er hat Menschen, die Angst hatten, diese Angst genommen aus ihrem Herzen. Meine, was ich gemerkt habe, als ich zum Glauben kam, das war, dass ich Frieden im Herzen hatte. Über Situationen, die mir den Frieden geraubt haben. Die Situation kam wieder, aber ich hatte Frieden. Vergebung geschenkt. Die Dachen, die man mit Geld nicht aus der Welt schaffen kann, die mich einfach belasten. Jesus ist gekommen, um uns das zu nehmen, um das zu klären. Er hat uns gesagt, dass wir Gott lieben sollen und unsere Mitmenschen und uns selber. Sogar unsere Feinde. Das hat er gesagt. Jesus hat Gott verkörpert. Und nicht nur mit seinem Leben, sondern auch mit seinem Tod. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und was bedeutet das? Also, das kann ich dir ganz praktisch sagen. Ich zeige euch jetzt, was ich beim Uli gelernt habe. Ja? Du und dein Leben, ja? Was du gemacht hast und du hast vielleicht, also ich habe Sachen gemacht, die ich nicht hätte tun dürfen und das belastet mich. Das ist eine Last. Ja? Und wie kriege ich diese Last wieder los? Ich weiß es nicht. Aber Jesus ist gekommen und er hat gelebt ohne diese Last. Bei Jesus war das anders. Und da merke ich, da komme ich nicht hin. Aber dann ist Jesus zu mir gekommen und hat gesagt, du, gib mir deine Last. Und ich darf meine Last, alles, was ich falsch gemacht habe, auf Jesus setzen. Und dann ist mein Leben frei. Das ist dieses, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Das habe ich so erlebt. Und das ist nicht so geblieben mit Jesus. Er hat es bezahlt am Kreuz, meine Schuld, nicht seine, denn er hatte ja keine Last. Und er ist gestorben, aber er ist da nicht geblieben. Jesus ist auferstanden, das ist das Dritte. Ne? Jesus ist auferstanden und er ist jetzt Herr. Er sitzt neben dem Vater und zwar auf der rechten Seite. Das ist der Stellvertreter, das ist der Regent. Das ist Jesus. Und wie jeder Regent, wie jeder König hat Jesus ein Reich. Und das ist ein Reich, das kann ich dir praktisch zeigen. Stell dir mal vor, hier ist die Grenze. Hier. Ja? Und hier ist das Reich mit Gott. Dort regiert seine Vergebung, dort regiert Friede, dort regiert seine Gegenwart. Und dann gibt es den Bereich davor, das ist diese Welt. So wie sie ist, das ist die Welt ohne Gott. Und wenn du Ja sagst zum Jesus, wenn du deine Last bei ihm ablädst und ihn annimmst als den Herr, als den König in deinem Leben, dann bist du Teil in dieser Welt. Und jetzt frage ich dich, wo würdest du dich einsortieren? Wo meinst du, stehst du? Würdest du sagen, ja doch, ich bin in diesem Reich? Oder würdest du sagen, nee, da stehe ich noch nicht, ich stehe hier, ich gucke dahin und gerade bin ich am Nachdenken, ich merke eine Sehnsucht. Irgendwas. Mancher sagt vielleicht auch, also ehrlich, ich sehe mich auf dem roten Teppich. Ich bin schon ganz nah dran, aber der Schritt fehlt noch. Und wenn du nicht gerade hier bist mit deinem Kollegen, dann machst du einen Strich im Sand und gehst nach rechts und nach links. Das kann man zeigen. Und wenn dann dein Gesprächspartner zu erkennen gibt, dass er den Schritt ins Reich Gottes gehen will, dann lade ihn ein, Jesus in seinen Worten persönlich das mitzuteilen. Du hast ihm gerade alles erklärt, das mit der Liebe Gottes, das mit dem Handy, mit der Vergebung der Schuld, ja, und dann die Frage, wo stehst du und willst du König sein in diesem Reich? Und dann ermutige ihn, mit der Vergebung der Schuld und mit dem Herrscherswechsel das zu sagen und dann lass ihn in seinen Worten beten. Das ist besser als das Heft. Und wenn du das irgendwie so hinkriegst wie ich oder besser, dann würde er sagen, wow, das ist authentisch, der glaubt das wirklich. Der hat nicht nur so eine Lesefibel, ja, wo er nachguckt. Ja, ich glaube, es darf uns etwas Mühe machen, jemanden an diesem wahnsinnig wichtigen Schritt zu begleiten. Und ich ermutige euch, dass ihr da investiert. Das erste ist, du weißt selber, was sind die Basics, worauf stehe ich. Und das zweite ist, wenn das so natürlich rüberkommt, das ist so eine Hilfe für den anderen. Er vertraut ja weiter, er sagt, er glaubt das wirklich. Und was ich an ihm gesehen habe, wir haben ja gesagt, du hast ihn vorher kennengelernt, hineingelassen in dein Leben, in dein Haus, sagt er, das muss die Quelle sein, das glaubt er wirklich. Wie kann ich jemanden begleiten auf diesem Weg? Kleinen Punkt habe ich noch. Was kann nach der Bekehrung passieren? Danach, im wirklichen Leben. Und wir haben ja schon gesehen, da kann die Bekehrung auch wieder scheitern. Und zwar einmal an der Machtfrage, dass ich nicht an der Lebensübergabe festhalten. Diese Frage, wer darf mich leiten, dass ich da wieder zurückgleite, irgendwas, die Bibel selber, Jesus in dem Gleichnis sagt, Alterssorgen oder der Reiz des Geldes führen zu Kompromissen. Du hältst dich selbst noch für einen Christ, aber du folgst Jesus nicht mehr. Tust in wichtigen Punkten des Lebens nicht mehr das, was er sagt. An der Machtfrage könntest du scheitern. Paulus schreibt dem Timotheus mal, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1, nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. So drastisch drückt es Paulus aus. Es kann an der Machtfrage scheitern, es kann auch an der Ausdauer scheitern, dass wir Glauben oder Vertrauen wegwerfen bei Schwierigkeiten oder Enttäuschen, dass wir es selber aufhören. Paulus berichtet auch im Timotheusbrief im 2. über einen Demas. Und er sagt, der Demas hat mich verlassen, ihm war diese Welt lieber. Das passiert, das könnte passieren. Und jetzt schauen wir noch in diesen Hebräerbrief mit diesem mutmachenden Wort. Werft euer Vertrauen nicht weg, habe ich euch mitgebracht. Vertrauen oder Zuversicht kann man das Wort übersetzen. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg. Und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Es ist ja nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll. Das hat Gott gesagt. Bibelzitate, die der Hebräerbriefschreiber hier bringt. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Und wenn er sich abwendet, habe ich keinen Gefallen an ihm. Aber ihr Lieben, das muss für niemanden da ändern. Und ich sage jetzt zu dir, wenn du das Gefühl hast, meine Bekehrung, da weiß ich von. Aber ich merke jetzt, ich bin zweigeteilt. Oder wenn du sagst, ich stehe eigentlich noch draußen. Ich habe das gesehen und ich höre davon, ich sitze ja hier im Gottesdienst, aber nee, ehrlich gesagt, da bin ich noch nicht. Du musst nicht resignieren oder verzweifeln. Das ist nicht die einmalige Chance und danach ist Schluss, sondern du kannst hier und jetzt und heute neu zu Jesus beten und ihm sagen, es tut mir leid, ab heute höre ich auf dich und tue, was du willst. Dann bist du wieder dabei in der Gemeinschaft derer, die Gott folgen und von denen auch Paulus geschrieben hat, hier in diesem Vers, ich nehme jetzt mal den 37. weg, weil meine Folie voll ist, aber wir gucken den 39. an, den nächsten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Das ist die Überschrift die im Hebräerbrief über deinem und meinem Leben steht, wenn wir das tun, was er sagt. Und normalerweise bete ich an der Stelle und heute gebe ich uns einen Moment der Stille und die Möglichkeit, dass du Gott das sagst, was dir jetzt aufgefallen ist, deinem Leben in dir. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Klarheit bist und dass du uns Klarheit gibst über diesen einen wichtigen Schritt der Umkehr, des Herrschaftswechsels. Und dass du dann sagst, das ist aber nicht ein Moment, sondern es ist das Leben. Danach sind wir gemeinsam unterwegs. Und du siehst, wie oft ich in der Gefahr stehe, deine Hand loszulassen und auf eigene Richtung umzuschwenken. Und ich bitte dich darum, dass du mich an der Hand behältst, dass du darüber wachst, dass meine Bekehrung echt bleibt, dass die Richtung stimmt, dass der Fokus auf dich nicht abreißt. Und darum bitte ich dich für jeden, der hier jetzt diese Predigt hört, dem du das Herz berührt hast. Und ich danke dir, dass der Schritt zurück auch dann möglich ist, wenn der Anfang schon gewesen ist, aber schiefgegangen ist. Danke, dass du gnädig und barmherzig und von großer Geduld und Güte bist und dass du für uns alle das Beste möchtest. Und so segne uns doch in allen weiteren Schritten unseres Lebens. Amen.